Hallo zu Hellmann bewegt, dem Ideensnack für Veränderung mit Adam, Anja und Daniel. Und heute, da raschelt Adam in unserer Snack-Wundertüte. Lieber Adam, welches Thema und welchen Gast hast du uns denn heute mitgebracht?
Ja, raschel, raschel. Heute habe ich Professor Dr. Dirk Möller mitgebracht. Der ist Professor für Physiotherapie an der Hochschule Osnabrück. Und mit dem haben wir ein ganz tolles Projekt gemacht. Und mit dem möchte ich heute mal über biomechanische Analysen sprechen und was das mit der Logistik zu tun hat.
Über biomechanische Analysen. Interessant. Wir werden gleich mehr dazu hören. Erstmal, Adam, warum hast du denn das jetzt als Thema dir rausgegriffen?
Ja, wir haben ein interessantes Projekt an einem Standort von uns, wo wir mit biomechanischen Analysen Potenziale für eine Optimierung der Arbeitsumgebung für Mitarbeiter erforschen möchten. Und ich hatte über einen gemeinsamen Kontakt von Dirk gehört, der das quasi auch in anderen Bereichen macht, für Musiker, wo ich das mitbekommen habe. Und ich habe gedacht, Mensch, wenn das für Musiker macht oder auch in anderen Bereichen, dann kann das auch für die Logistik machen. Mhm. Und zumindest aus dem ersten Gespräch fand Dirk das total interessant. Mensch, Praxisbezug für Studenten. Und wir haben gesagt, Mensch, eine Kooperation mit einer Hochschule ist auch mal hochwissenschaftlich und da bekommen wir auch echt gute Ergebnisse. Und jetzt geht es im Laufe des Jahres darum, die nächsten echten Messungen zu machen.
Damit erstmal hallo Dirk, schön, dass du da bist.
Hallo Cora, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Adam, vielen Dank auch für die Einladung.
Und wir werden jetzt mal über biomechanische Analysen sprechen. Aber vorher stelle ich dich noch mal ein ganz bisschen vor. Du bist, das hat Adam schon gesagt, seit 2022 Professor für Physiotherapie an der Hochschule Osnabrück. Am schönen Caprivi-Campus sitzt ihr da.
Ganz genau.
Du bist gelernter Physiotherapeut und Sportwissenschaftler und sportbegeistert bist du auch. Du hast nämlich viele Jahre in der Volleyball-Bundesliga auch gespielt. Also du weißt, wovon man spricht, wenn man über Ergonomie redet und Physiotherapie. Und du machst auch, wenn du Urlaub machst, gerne Aktivurlaub, nämlich aktiv, wir können es schon an deinem T-Shirt sehen, auf dem Wacken Open Air.
Genau so ist es. Seit 2011 bin ich auf dem Wacken Open Air. Lieber auf den ersten Blick, aufs erste Gehör quasi. Und ist ein toller Urlaub mit Kumpels und viel Spaß.
Und viel Aktivität, ja genau. Ist leider heute nicht unser Thema. Wir sprechen über biomechanische Analysen. Dirk, ganz kurz, knapp für Laien. Was ist denn das eigentlich?
Kurz und knapp ist immer nicht ganz so einfach. Gerade als Wissenschaftler will man gerne stundenlang reden. Aber kurz und knapp würde ich sagen, Biomechanik befasst sich Bio mit dem menschlichen Körper und Mechanik letztendlich basierend auf Physik versuchen wir eigentlich zu untersuchen, wie bewegt sich ein Körper, was für einen Einfluss haben Kräfte auf den Körper und was und wie und warum bewegt sich ein Körper eigentlich gegenüber seiner Umgebung. Das mal kurz und knapp ausgedrückt.
So einfach kann es ausgedrückt sein. Ich habe noch einen Schluck Wasser genommen, weil ich dachte, es kommt noch mehr. Aber siehst du, ja, hast du doch schön kurz und knapp
extra
sagen können.
Ich habe extra geschrieben für Laien.
Ja, genau.
Für Laien.
Genau.
Ich habe drei steile Thesen zum Thema auf meinem Skript stehen und ich würde jetzt vorschlagen, ich stelle die einfach nacheinander weg und Adam und Dirk, ihr beiden, ihr werdet einfach frei Schnauze antworten, was ihr dazu sagen könnt. Es sind natürlich etwas provokante Thesen und von daher freue ich mich über konkrete Beispiele und Erfahrungen. Ich schieße einfach mal los, ja? These Nummer 1. Wir kennen doch eigentlich schon längst alle Geheimnisse der Ergonomie, also wie man richtig hebt und so weiter. Schieß los, Dirk.
Nö, kennen wir nicht. Eigentlich ist für mich das noch so eine Art Blackbox letztendlich. Wir kommen da so langsam rein, das ist nicht mehr ganz black, vielleicht ein bisschen heller, aber letztendlich ist es wirklich noch viele Unbekannten. Ein einfaches Beispiel letztendlich, du hast gesagt, wie hebt man richtig? Hätte man die Frage vor 40 Jahren gestellt, dann wäre das Klassische gekommen, gerade Rücken in die Knie gehen und dann werden, ohne dass der Rücken sich auch nur etwas bewegt, werden Gegenstände hochgehoben. Ja, das hat man damals gedacht. Also Steinzeit-Mentalität. Mittlerweile ist es halt eher so, dass es viel komplexer gesehen wird, das Ganze. Im Prinzip, einfach ausgedrückt, der Körper ist für Bewegung da. Das heißt, auch wenn ich mit einem runden Rücken mich runterbeuge, ist das überhaupt nicht schädlich. Im Gegenteil, die Wirbelsäule ist für Bewegung da. Das heißt, ich muss mich sogar mit runden Rücken, mit krummen Rücken bewegen, letztendlich Sachen heben. Letztendlich ist nur immer die Frage, wie hebe ich was? Bleistift würde ich niemals im geraden Rücken heben, da macht sich jeder krumm. Eine Kiste Bier, um im Wacken zu bleiben, oder zwei Kisten Bier, die würde ich vielleicht eher mit einem geraden Rücken heben, wenn es geht. Aber auch die teilweise, wenn der Rücken kräftig genug ist, wenn das alles, wenn das biologische System funktioniert, kann ich mit krummen Rücken heben und mit runden Rücken heben. Und so entwickelt sich eigentlich das Wissen, entwickelt sich immer weiter letztendlich.
Ich mir schon mal gedacht habe, bei den ganzen Kursen, die wir ja vor ein paar Jahren noch gegeben haben, wie man richtig hebt, dass du quasi den Rücken entlastest gefühlt, aber andere Gelenke dafür stärker belastest. Ne? Knie zum Beispiel, wenn ich mir unsere Mitarbeiter im Lager anschaue, da haben die meisten ja tatsächlich auch Rückenprobleme, aber viele auch Gelenkprobleme. Ne? Das heißt quasi Knie, Arme, dann tatsächlich Schultern. Und die hat man, finde ich, bei diesen ganzen Kursen viel zu wenig bedacht. Ne?
Total, absolut, bin ich ganz deiner Meinung. Und neben den ganzen körperlichen Aspekten natürlich jetzt auch so als Physiosportwissenschaftler, auch da fließt immer mehr mit rein, dass der Bereich Schulung, Aufklärung, das Wissen über Ergonomie, das sollte nicht nur bei den Experten liegen, sprich bei Sportwissenschaftlern, Physiotherapeuten, Mediziner und wer noch alles dazugehört. Das sollte vor allem auch beim Mitarbeiter, beim Arbeiter, beim Angestellten sein. Die müssen wissen, was passiert eigentlich in meinem Körper? Wie entstehen Schmerzen letztendlich? Dann kann ich viel anders mit Situationen umgehen, wenn mal was wehtut, dass ich aber dann vielleicht weiß, ja, eigentlich ist das gar keine Gefahr, weil Schmerz ist ja oftmals ein Warnzeichen, aber oftmals auch aufgrund verschiedenster neurobiologischer Vorgänge, also das, was im Gehirn passiert, kann es über einen längeren Zeitraum sein, dass der Schmerz auch eine Warnfunktion verliert und dann braucht man gar nicht so auf den Schmerz zu achten, dann muss ich einfach bewegen. Also man sollte versuchen, viel Wissen auch dem Mitarbeiter mitzugeben.
Also bedeutet das letztlich für dich, dass man flexibel ist, also nicht diese starren Regeln hat, so und so musst du heben, sondern dass man immer erstmal auf sich hört und guckt und denkt, okay, wie kann ich es anders machen, damit es mir damit besser geht? Also da ein bisschen Flexibilität und Eigenverantwortung auch einzubringen.
Ja, Flexibilität ist auf jeden Fall richtig natürlich. Es gibt ein paar Grundsätze vielleicht irgendwo, aber grundsätzlich Flexibilität ist auf jeden Fall wichtig. Und was du richtig sagst, Cora, auf jeden Fall Eigenverantwortung. Weil ich als Physio kann dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin nur sagen, ey, so kannst du es machen, ich kann es dir zeigen, ich kann dir Videos zeigen, wir können Sachen ausprobieren und so weiter und so fort. Aber umsetzen musst du selber. Wenn du es nicht machst, dann ist es nicht mein Problem, dann ist es dein Problem. Also die Verantwortung gehört schon dem Mitarbeiter, dem muss ich schon die Verantwortung geben und ich kann ihn letztendlich nur sauber, vernünftig anleiten, etwas zu machen. Da kann uns die Ergonomie unterstützen mit verschiedensten Maßnahmen.
Wir kennen das so ein bisschen aus der Gesundheitskompetenz, ne? Dass wir mit Menschen ausstatten wollen mit einer gewissen Gesundheitskompetenz. Dafür brauchen die Informationen, dafür brauchen die kognitive Fähigkeit, die Informationen auch zu nutzen und dann im Alltag zu gebrauchen. Da gebe ich dir recht, meine Freundin ist ja auch Physiotherapeutin und die sagte immer, da kommen Leute früher in ihre Praxis gekommen, die dann immer einmal die Woche eine Behandlung hatten. Und dann sind die nach Hause gekommen, dann haben nichts mehr gemacht. Das heißt, die Eigenverantwortung muss viel stärker in dem Fokus sein.
Ja, das kenne ich auch von mir selber.
Ja, genau. Dann sage ich immer zu meinen Patienten, habe ich damals immer gesagt, dann tut es dir nicht weh genug, dann muss das noch mehr wehtun. Vielleicht kapierst du es dann nicht.
Sorgen.
Okay. Aber letzte Frage dazu, die mich interessiert ist, dass wenn man so starre Regeln hat, dann sind die ja auch immer auf den Standardkörper, was auch immer das ist, angepasst. Jetzt wissen wir ja auch mittlerweile, Frauen, Männer, Kinder, das ist doch alles irgendwie auch unterschiedlich. Ne? Und vor allem auch wie der Körper, ne? wenn man ein bisschen mehr auf den Rippen hat, ist es vielleicht anders als bei jemandem, der weniger hat oder ob jemand Osteoporose hat, was weiß ich. Ne?
Genau, das sind natürlich Sachen, jetzt, da kommt man so, kann man so ein bisschen den Bogen spannen, letztendlich zur biomechanischen Analyse mit der ganzen sensorgesteuerten Analyse. Also ich klebe da irgendwelche tollen Sensoren, Elektroden auf den Körper drauf und kriege ganz viele Informationen. Und das ist halt aus meiner Sicht so eine Aufgabe auch von uns an der Hochschule, von der Wissenschaft. Wir kriegen Informationen aus der Praxis, Fragestellungen aus der Praxis. Die versuchen wir wissenschaftlich zu beantworten und spiegeln die zurück in die Praxis. Und da gehört zum Beispiel dazu Geschlechterunterschiede, Männer, Frauen, wie gesagt, Kinder, Leute mit mehr Gewicht, mit weniger Gewicht, große, kleine und so weiter. Das kann man ja alles untersuchen. Und dann wird man vielleicht auch irgendwelche Muster, Gesetzmäßigkeiten feststellen, dass man sagen kann, okay, wir sehen eigentlich so, wenn wir messen, sehen wir keinen Unterschied zwischen Geschlechtern. Das heißt, das Geschlecht ist für uns unwichtig, bezogen auf Ergonomie im Prinzip. Das heißt, wir müssen das gar nicht schauen, ist es ein Mann, ist es eine Frau letztendlich oder groß, klein. Das muss man gucken einfach halt. Ne? Auch das ist eine Aufgabe für die nächsten Jahre, dass man versucht, wirklich diese Subklassifikation von verschiedenen Menschen zu ermöglichen.
Jetzt haben wir vielleicht schon ein bisschen was vorweggenommen. Ich will trotzdem nochmal die These, die zweite, in den Raum stellen. Biomechanische Analysen sind eine teure Spielerei ohne echten Mehrwert. Jetzt hast du schon ein bisschen Mehrwert genannt, aber führ es gerne nochmal aus. Wo liegt der tatsächliche Mehrwert in der Praxis?
Wir können versuchen, mit den biomechanischen Analysen auf wissenschaftlicher Basis, können wir im Prinzip klinische Hilfestellungen leisten für den einfachen Physiotherapeuten. Also einfach meine ich jetzt, der nicht die Ausstattung hat oder für einen Mitarbeiter an sich. Dass wir da sagen können, Regeln aufstellen können oder Empfehlungen aussprechen können, so wird es bei dir sehr wahrscheinlich sein, weil wir haben das untersucht. Das heißt, man kann mit den Informationen, die wir haben, einfach Sachen umsetzen einfach.
Das ist die Idee dann da. Vielleicht ein konkretes Beispiel auch von mir. Ne? Wir machen ja tatsächlich auch jetzt gerade bei uns eine Messung und wir würden zum Beispiel gerne kontrollieren, ob gewisse Hilfsmittel, die man ja teuer einkauft von Anbietern, wirklich auch das versprechen, was sie auch anbieten. Ne? Mhm. Also wir haben zum Beispiel Exoskelett, ist ein großes Thema aktuell in der Logistik. Für mich eher eine ganz nachgelagerte Maßnahme, weil die sehr personenbezogen ist. Da gibt es vielleicht noch bessere prozessorientierte oder organisatorische Themen, die man verbessern kann. Aber hier ist es auch, der Anbieter kommt und sagt, hier habe ich ganz tolle Studien und sowas, das hilft 100%ig, 40% von deinem Krankenstand sind zack, sofort weg. Ja. Und für uns ist dann immer wichtig, wenn wir so ein Szenario aufgebaut haben mit Dirk, ist das wirklich so? Ja. Also ist die Entlastung des Körpers wirklich so stark, wie der Dienstleister das anpreist? Und oder vielleicht auch zu gucken, welche Art von Exoskeletten brauchen wir eigentlich, ne, wenn wir die Analyse sehen und wo die Belastung des Mitarbeiters tatsächlich bei dem Prozess ist. Das genau. ist ein echter Mehrwert für uns, weil Exoskelette oder auch alle anderen Hilfsmittel sind ja eine hohe Investition, die sehr personenbezogen ist. Und je besser wir das vorher kontrollieren können, was wir wirklich brauchen, desto sinnvoller ist auch da ein finanzieller Mehrwert für uns.
Ja. Und das sehen wir auch im Prinzip bei uns schon allein in der Lehre. Also ich mache bei mir eine Lehre im Labor, Biomechaniklabor, kriegen die Studenten letztendlich theoretischen Input und sollen sie selber mit den ganzen biomechanischen Geräten, die wir haben, sollen sie Sachen ausprobieren. Und es gibt so ein paar Ideen, wie physiotherapeutische Übungen wirken. Ne? Mach die und die Übung, dann kräftigst du den Muskel, den Anteil, bla bla bla. Also ganz, ganz viele Sachen gibt es da. Und man kann sehr schön dann im Rahmen der Lehre sich anschauen, ist das wirklich so? Dann schaut man sich an, wie ist die Aktivität, die Kraft der Muskeln bei bestimmten Übungen. Das Spannende ist immer, dass es so ein Aha-Effekt bei vielen Studenten immer ist, dass sie feststellen, die Übung wirkt ja gar nicht. Das, was ich glaube, was passiert, passiert ja gar nicht. Das heißt, der Muskel wird gar nicht aktiviert. Und so ist es vielleicht in der Ergonomie auch letztendlich, dass man sagen kann, ich habe teure Apparate, habe ich gekauft, versucht die einzusetzen. Und letztendlich stelle ich fest, das wirkt gar nicht. Das funktioniert gar nicht, weil das ist halt ein theoretisches Konstrukt, was der Hersteller aufgestellt hat. So könnte es wirken. Man stellt dann in der Praxis dann mit der Sensorik fest, funktioniert gar nicht letztendlich. Und das ist halt so eine Idee, was wir gerne umsetzen wollen in Zusammenarbeit mit Adam.
Letzter Punkt noch dazu, weil ich mir noch neben dem finanziellen Mehrwert ja auch, du hattest ja vorhin von Achtsamkeit und Schulungs- und Gesundheitskompetenz, hatten wir ja beide gesprochen, über Dirk und die Software ist ja auch möglich, dass man als Mitarbeiter sehen kann, wenn man diese Tätigkeit macht, zum Beispiel ein Paket hochheben etc., dann sieht man ja quasi auch an dem Modell, anhand eines Skeletts visualisiert, wo ist eigentlich das Problem? Und ich habe das Gefühl, als Mitarbeiter hast du dadurch einen höheren Effekt, wo du wirklich sehen kannst, ah, das wird wissenschaftlich begleitet. Das ist wirklich so. Während du bei einer anderen Schulung, na, da sitzt vorne jemand, der erzählt etwas, was 30 Jahre schon mantramäßig geteilt wurde, dass du gar keine Achtsamkeit mehr für das Thema hast und dich durch eine neue Visualisierung und auch eine Technik dem Thema mehr öffnest, ne, und mehr Achtsamkeit schaffst.
Also die Biomechanik, wie gesagt, ist zum Untersuchen auf jeden Fall da, Daten zu erheben. Aber ich finde es auch mittlerweile, je mehr ich damit arbeite, immer besseres, immer schöneres Kommunikationstool, um wirklich dem Patienten, dem Mitarbeiter in dem Falle, wirklich Sachen zu zeigen. Pass mal auf, wenn du so hebst, sieht das so aus, dann hast du so eine hohe Belastung in der und der Muskulatur, in dem und den Gelenkwinkel, wenn du dich bewegst, machst du das in einer anderen Art und Weise, sieht die Belastung viel geringer aus. Und dann sieht er das und kapiert es besser. Es ist besser, als wenn ich ihm das sage, ey, das ist gut, das ist schlecht. Ja Gott, sorry, der Möller redet viel, das glaube ich doch gar nicht. Aber wenn man es wirklich selber sieht, dann kann man es besser nachvollziehen.
Ich habe hier noch eine dritte These. Ich habe drei versprochen, deshalb nenne ich die nochmal. Ergonomische Unterstützung sind teuer und am Ende nutzt sie keiner.
Oftmals ist es wirklich so. Sachen werden angeschafft, weil das irgendwie, keine Ahnung, gerade mal irgendwie ein Hype ist irgendwie von Seiten der Regierung. Wir wollen das irgendwie fördern. Da werden die Sachen angekauft, dann werden ein paar Werbevideos gedreht irgendwo, dass dann mit Robotik jemand toll was hebt und dann wird es nicht eingesetzt. Hat verschiedene Gründe. Adam muss mich korrigieren, aber ich glaube einfach, ein großer Grund ist einfach nur Zeitmanagement, dass die Leute keine Zeit haben, irgendwelche Sachen sich extra umzuschnallen, um Sachen zu heben und so weiter. Wir kennen es aus der Pflege letztendlich, Pflegenotstand, wenig Personal, da gibt es auch viele Lifte und so weiter. Die Mitarbeiter nutzen es aber auch gar nicht, weil die einfach sagen, das kann ich alleine viel schneller ohne Lifter machen, weil ich habe die Zeit einfach nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor letztendlich, dass da eigentlich für den ganzen ergonomischen Bereich, dass da zu wenig Zeit da ist, glaube ich einfach. Das ist so ein Problem. Und teuer sind die Dinger natürlich. Das lässt sich leider nicht bestreiten.
Ich bin da total deiner Meinung. Ich glaube, dass es vor allem in der Pflege, da habe ich auch mal drin gearbeitet, wenn ich gesehen habe, diese Lifte, ne, wenn die dann tatsächlich Menschen aus den Betten holen, auch im pädagogischen Bereich, die werden halt nicht genutzt, weil oft ist, glaube ich, eine gewisse Reserviertheit gegenüber der Technik da. Ich habe es nicht so oft genutzt. Ich möchte nicht, dass das mir unangenehm ist oder es passiert was mit dem Patienten. Das kann ja auch sein, wenn ich nicht so viel Übung damit habe. Und das ganz große Thema, was mir noch heute im Gespräch auffällt, das Thema Gesundheitskompetenz oder Achtsamkeit für die Themen überhaupt. Ich glaube, die Leute, die haben gar kein Gefühl so für ihren eigenen Körper. Und wenn die noch jung sind, denken die, ist alles in Ordnung. Die sehen nicht, wie sich das abnutzt über die Jahre hinweg. Und dann sind die mit 45 plötzlich nicht mehr arbeitsfähig oder gehen in die Erwerbsminderung. Und wünschen sich, dann hätte ich mal 20 Jahre vorher was gemacht. Ne?
Ja.
Da muss man halt viel stärker ansetzen. Kann man mit der Biomechanik ja auch, hast du gesagt, über Visualisierung arbeiten. Das finde ich spannend, nochmal mit Dirk dann an dem Thema noch zu arbeiten.
Genau. Sensibilisieren ist A und O. Man muss die Mitarbeiter sensibilisieren, dass sie eine intrinsische Motivation entwickeln, sich um ihren Körper zu kümmern. Und was vielleicht auch noch eine Hemmschwelle ist, Ergonomie zu nutzen. Gut, speziell diese sensorgesteuerte Ergonomie, wo ich halt Daten erfasse, Thema Datenschutz, weil vielleicht die Mitarbeiter denken, ich werde kontrolliert, ich werde überwacht, ich werde bewertet. Das ist natürlich, alle Daten werden anonym erhoben, logischerweise, aber das spielt auch, ich kenne es aus anderen Projekten letztendlich, dass das eine große Sorge von Mitarbeitern ist. Ich könnte bewertet werden und im Zweifelsfall ist mein Arbeitsplatz in Gefahr. Das ist natürlich in dem Falle macht natürlich kein seriöser Mensch, logischerweise, aber der Gedanke kann natürlich auch mit eine Rolle spielen letztendlich.
Okay, ihr Lieben, drei Thesen, kurz und knackig. Wir schließen die Snack-Wundertüte. Vielen Dank, dass du da warst, Dirk.
Sehr gerne.
Und dir natürlich auch, Adam.
Dankeschön.
Und liebe Hellmann-Family, wir sind also wieder am Ende. Wir freuen uns natürlich auch wie immer über Feedback und Themenvorschläge an snacktüte@hellmann.com. Ihr wisst es mittlerweile, Snacktüte natürlich mit UE. Und das war's wieder mit Hellmann bewegt. Hört auch nächstes Mal wieder rein. Dann bringt Anja euch einen Ideensnack für Veränderungen mit. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
Tschüss.